Ja, schön, dass wir heute hier zusammen Gottesdienst feiern können. Ist ja nicht so selbstverständlich. Ist schon fast in Vergessenheit geraten, dass wir eine ganze Zeit lang keine Gottesdienste gehabt haben. Ne? Könnt ihr euch noch erinnern? Die ganze Corona-Geschichte. Irgendwie ist es weg, ne? Bei mir, aber es fehlen mir auch 2 Jahre. Geht euch das auch ein bisschen so? Bin plötzlich so alt geworden. Denk mal, du wolltest doch noch dies und das und jenes. Jetzt sind 2 Jahre einfach mal so entfleucht. So, wir sind heute ganz alleine, Lisa und ich. Konrad, sprach die Frau Mama, ich war weg und du bleibst da. Kennt ihr das? Aus dem Strubbel, Peter, lieber nicht weiterlesen jedenfalls. Sei schön ordentlich und fromm, ne, bis ich wieder zu dir komme. Und Monika ist Freitag weggefahren, kommt heute Abend wieder. Lisa hat gesagt, das Haus ist so leer. Ohne Mama, ne? Ja, also, sie hat in Holland wahrscheinlich viel eine schöne Zeit. Ich hoffe, dass wir hier eine schöne Zeit haben. Predigtext nehme ich den, der empfohlen worden ist, und zwar den, der von der evangelisch-lutherischen Kirche hier in Deutschland empfohlen wurde als Predigtext. Ich weiß gar nicht, ob das von ganz Deutschland ist oder nur hier in Niedersachsen. Hans, weißt du das? Die vorgeschlagenen Predigtexte, gelten die für ganz, schlagen die das für ganz Deutschland vor oder nur für Hannover? Für ganz Deutschland, ne? Bist sicher? Nee? Nee, wichtig ist, das musst du ja wissen in Zukunft. Hans, du Lutheraner, ne? So, ich lese den Text vor. Und zwar ist das ganz am Anfang im Johannesevangelium. Das Johannesevangelium unterscheidet sich ja ein wenig von den 3 Synoptikern. Ne? Matthäus, Markus und Lukas sind so in chronologisch ist da alles berichtet, was Jesus, was so war und wie es dann so weitergegangen ist. Johannes steigt anders ein. Wir wissen, dass er steigt auch nicht ein mit der sogenannten Weihnachtsgeschichte. Ne? Wusstet ihr noch? Erinnert ihr euch? Sondern der bügelt so manche Sachen einfach flach, weil er den Kern der Sache erzählen möchte. Ne? Ich kann ja eine Geschichte unterschiedlich erzählen. Ne? Wenn man die Geschichte zum Beispiel meines Lebens erzählen würde, dann könnte man das, bei der Beerdigung passiert das ja oft, ne? Dann kann man so der Reihe nach erzählen, wann ist er zur Schule gegangen, Kindergarten gab es ja nicht, welche Schule, wann ist er sitzen geblieben, 12. Klasse. Ne? So. Und dann kann man das immer so erzählen, der Reihe nach. Oder man könnte auch einfach zu was, gleich zu Anfang zu was Wesentlichem kommen. Ne? Also wer war das denn, der Ulrich? Oder wer ist, was wurde denn im Laufe seines Lebens offenbar, ne, über ihn? Wer? Und dies ist bei Jesus so, dass der Johannes ihn ja erlebt hat als Jünger tatsächlich und dass er über ihn berichtet als von Anfang an ganz eindeutig als Sohn Gottes, ne? Als Messias, als Erlöser. Bei den anderen wird das so langsam deutlich, wenn man die Geschichte liest. Ne, erst in Bethlehem geboren und dann und so weiter, dann im Tempel und dann irgendwann wird das deutlich. Johannes geht gleich zu Anfang schwer in diesen Bereich rein. Wir sind noch im ersten Kapitel hier, aber das ist schon in Vers 35. Vorher waren schon so interessante Sachen, wie die ihn aber aufnahmen. Also dieses, er kam in sein Eigentum, die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Das sind die, die an seinen Namen glauben, kennen wir alle. Ne? Das ist, hat Johannes schon mal so gesagt. Am Anfang, dass Jesus von Anfang an bei Gott war, hat er gesagt. Das sind alles Dinge, die finden wir in den anderen Evangelien nicht. So. Und jetzt ist es so, dass wir die Situation haben, dass Johannes der Täufer, der Cousin von Jesus war und der getauft hat, ne, und ein sehr wilder Typ war und die Menschen zur Buße gerufen hat, ne, zur Umkehr von ihren sündigen Wegen. Dieser Johannes hat eine Anzahl Jünger um sich geschart. Ja, und da kommen auch die Pharisäer zu ihm und fragen ihn, wer bist du denn jetzt? Ne? Bist du Elia oder einer der Propheten? Und dann sagt er, nee, das bin ich nicht. Dann sagt er, aber du taufst doch und was, ne, was machst du hier? Und dann sagt er, dass er hier für jemand anderen den Weg bereitet, dass er ein Wegbereiter ist. So. Und dann, Johannes ist da also unterwegs und tauft und da heißt es, am nächsten Tag stand Johannes an derselben Stelle und zwei von seinen Jüngern waren bei ihm. Als er, also Johannes, Jesus vorbeigehen sah, sagte er: Seht dort das Opferlamm Gottes. Die beiden hörten es und gingen Jesus nach. Jesus drehte sich um, sah, dass sie ihm folgten und fragte: Was sucht ihr? Sie antworteten: Wo wohnst du, Rabbi? Rabbi bedeutet Lehrer. Kommt, dann werdet ihr es sehen, antwortete er. Sie gingen mit ihm, sahen, wo er wohnte und verbrachten den Rest des Tages mit ihm. Es war ungefähr 4 Uhr nachmittags. Der eine von den beiden, die Johannes reden gehört hatten und Jesus gefolgt waren, war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Als er bald darauf seinen Bruder Simon traf, sagte er zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, den versprochenen Retter, den Christus. Dann brachte er ihn, also den Petrus, zu Jesus. Jesus sah ihn an und sagte: Du bist Simon, der Sohn von Johannes. Du wirst einmal Kephas genannt werden. Kephas ist das hebräische Wort für Petrus, Fels. Am Tag darauf wollte Jesus nach Galiläa aufbrechen. Er traf Philippus und forderte ihn auf: Komm, folge mir. Philippus stammte wie Andreas und Petrus aus Bethsaida. Philippus wiederum traf Nathanael und sagte zu ihm: Wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben hat und den die Propheten angekündigt haben. Es ist Jesus aus Nazareth, der Sohn Josefs. Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Fragte Nathanael. Philippus antwortete: Komm mit und überzeuge dich selbst. Als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er: Da kommt ein wahrer Israelit, ein Mann ohne Falschheit. Nathanael fragte ihn: Woher kennst du mich? Jesus antwortete: Bevor Philippus dich rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Da sagte Nathanael: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus sagte: Glaubst du das jetzt, weil ich dir sagte, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah? Du wirst noch viel größere Dinge erleben. Und er fuhr fort: Amen, ich versichere euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und erleben, wie die Engel Gottes zum Menschensohn herab und von ihm zum Himmel wieder hinaufsteigen. Bekannter Text, schon mal gelesen, Johannesevangelium, habe ich früher immer allen, die sie gerade so sich bekehrt haben oder anfingen, sich für Jesus und Glauben zu interessieren, habe ich immer gesagt: Lies Johannesevangelium. Ne? Bin ich nicht der Einzige, der das empfohlen hat. Sehr viele Leute haben Johannes empfohlen oder auch Lukas. Aber Johannes ist eben sehr speziell, in positiver Weise. Ja, als ich diesen Text gelesen habe, da hat mich das so ein bisschen angerührt. Ich muss ja immer auch was von mir erzählen. Müsst ihr so mit leben, ne? Ich weiß nicht. Als ich das gelesen habe, da wurde ich erinnert an eine Zeit ganz am Anfang meines Glaubens. Und als ich damals diesen Text gelesen habe oder so einen Text, da habe ich mich mitten in diesem Text wiedergefunden. Könnt ihr das verstehen, was ich meine? Da war ich einer von denen, die da drin vorkamen. Ich wurde nur nicht genannt. Ne? So dicht dran war der Text für mich. Das, was da passierte, war mir überhaupt nicht fremd. Was meint ihr, wie das möglich ist? Wenn wir das heute so lesen, ja, der findet den, und dann okay, Johannes beschreibt eben in einer Zusammenfassung, ne, was in anderen Evangelien ein bisschen mehr auseinandergezogen ist, fast in einer Zusammenfassung beschreibt er, wie Jesus seine Jünger kennengelernt hat und erwählt hat und wer das so war, die ersten. Und das kam mir deshalb so bekannt vor, weil da, wo ich zum Glauben gekommen bin, passierte genau das. Nur, dass Jesus nicht leibhaftig rumgelaufen ist, aber es passierte Folgendes. irgendwer war zum Glauben gekommen, hatte zu einem Jugendkreis eingeladen, ne? Da waren so 5, 6 Mitarbeiter, als wir da hinkamen, und dann ging das los. Es war so, dass uns genau das gesagt wurde. Wisst ihr, ich habe vor ein paar Wochen darüber gepredigt. Was ist denn unsere Botschaft? Du bist ein Lehrer in Israel. Du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht. Worauf es ankommt, könnt ihr euch erinnern? Worauf kommt es an? Zu wissen und zu predigen, wer Jesus ist. Und den Menschen das Wort vom Kreuz zu verkündigen. So wie Paulus es ausgedrückt hat. Eine Torheit für diejenigen, die verloren gehen, und eine Gotteskraft für die, die gerettet werden. Also, die christliche Botschaft. Johannes hat hier ganz am Anfang, haut er die raus, und das war die Botschaft, die auch uns ereilt hat damals, was zur Folge hatte, dass genau so eine Dynamik, wie die, die wir hier finden, ist ja eine Dynamik, ne? Andreas lernt Jesus kennen, ne? Nachdem er bei Johannes und so und überall gesucht hatte. Andreas lernt Jesus kennen und erkennt, wer Jesus ist. Und dann geht er zu Petrus. Und er sagt zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, den versprochenen Retter. Das heißt Christus übersetzt. Nun, diese Männer, Petrus, Andreas und auch die anderen jungen Männer, wahrscheinlich alle so um die 30, ein bisschen jünger vielleicht, vielleicht auch der Nathanael ein bisschen älter, ich weiß es nicht genau, weiß wahrscheinlich keiner genau. Jedenfalls waren das Leute, wie wir vor einigen Monaten mal beleuchtet haben, geil, ne? Die waren eigentlich mit ihrer religiösen Karriere durch, ne? Da war nicht damit zu rechnen, dass die plötzlich noch sehr spät zum Pastor berufen werden, was einem ja passieren kann, auch mit 45, ne? Heute. War aber da nicht üblich. So, da musstest du dann auch dir schon Mühe geben. Musst du heute auch, wenn du so spät noch zu was kommen willst in dem Bereich. Aber sie waren ganz einfach eigentlich noch suchend, waren bei Johannes zum Teil jünger und trieben sich darum, aber eigentlich so einen richtigen Rabbi hatten sie nicht gefunden. Ne? Ich weiß nicht, ob Johannes als Rabbi zu bezeichnen ist. Ich glaube, das war mehr ein Rüpel und nicht so sehr einer, der andere liebevoll mit sich genommen hat oder so. Dieser Johannes ist es nicht, das wussten sie schon. Also da, sie suchten, und dann kommt dieser Augenblick, wo Andreas das erkennt, dass Jesus der Retter ist, der Messias, dass Jesus die Rettung in seinem Leben ist. Ich habe Rettung gefunden aus meiner Verlorenheit, sagt er. Andreas sagt seinem Bruder, ich habe Rettung aus meiner Verlorenheit gefunden. Muss man das einem Menschen erklären, was Verlorenheit bedeutet? Muss man das einem 12- oder 13-jährigen Kind erklären? Einem 14-jährigen? Musste man dir erklären, dass du verloren bist? Ich frage dich das mal. Wusstest du das nicht? Ahnte man das nicht sehr bald irgendwann im Leben? Mal ehrlich, ist ja nicht, vielleicht nicht bei jedem so. Also ich wusste, als ich 12, 13 Jahre alt war, schon so viel, wie hat der Dings das ausgedrückt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Wer war das? Nietzsche oder irgendeiner von den neueren Philosophen. Ne? Ich weiß, dass ich nichts weiß. Der hat da lange für gebraucht. Eigentlich weißt du das mit 12, 13 Jahren schon. Da ist ein riesiges Leben vor dir, eine große Welt. Und du bist in dieser riesengroßen Welt eigentlich ziemlich verloren. Ne? Insbesondere, wenn du dann erkennst, dass es deinen Eltern, Kuckuck, auch nicht so viel anders geht. Ne? Dass alles, was du um dich herum siehst, nicht sicher ist und nicht bleibt. Gibt es das schöne Lied, irgendwas, was bleibt, könnt ihr euch erinnern, vor kurzer Zeit gab es mal so einen Schlager. Ne? Wer hat das gesungen? Silbermond? Aber ihr wisst, welches ich meine, ne? Irgendwas, was bleibt. Rosenstolz, genau. Irgendwas, was bleibt. Und da waren Petrus und Andreas, die waren jetzt nicht mehr 13, sondern die waren schon über 20, ne? Und waren immer noch in der Situation, dass sie sagen mussten, wir wissen, dass dieses Leben tödlich endet. Wir wissen, dass wir in einem Land leben, das unter schwerem, also wo es schwer ist, ne? Israel war kein schöner, toller Ort, an dem sie gelebt haben, bedrückt von den Römern und einfach, und dann teilweise auch, das war ja auch nicht so wie heute, dass man irgendwie im Luxus schwelgt. Die waren ja teilweise echt, hatten ein hartes Leben und sie hatten eigentlich geistlich nicht wirklich nach Hause gefunden, was sie sich gewünscht hatten. Und jetzt kommt Andreas zu Petrus und sagt, ich habe Rettung gefunden. Ich habe den Retter aus meiner Verlorenheit gefunden. Und das ist das ist das, was hier diese Dynamik auslöst. Ganz am Anfang sagt Johannes, der Täufer, er sagt zu den Jüngern und die da unterwegs sind, den Leuten, seht dort das Opferlamm Gottes. Was hatten wir gesagt? Paulus hat gesagt, ich wollte unter euch nichts anderes wissen als Christus als den Gekreuzten. Christus als den Gekreuzigten. Das ist Kernbotschaft, deswegen schreibt Johannes das hier gleich am Anfang des Evangeliums. Worum geht es beim Christsein? Ne? Falls sich mal einer fragt, der überhaupt keine Ahnung hat und du hast auch keine große Ahnung, und er fragt dich, worum geht es beim Christsein? Was bedeutet das? Was ist wichtig dabei? Was sind die Grundlagen? So, da kannst du sagen, ja, lese mal Johannes Evangelium, erste Kapitel. Danach kannst du die ganze andere Bibel lesen. Aber lese mal Johannes Evangelium, das erste Kapitel. So, da beschreibt Johannes alles, was wesentlich ist. Und wir erleben hier, dass diese Botschaft, ne, jedenfalls so wie Johannes es erlebt hat und hier berichtet, die Botschaft, dass Jesus das Opferlamm Gottes ist, dass Jesus der versprochene Messias, der Retter ist, dass das diese Männer, die auf der Suche waren, geistlich, dass es sie bewegt, ne? Ihm nachzufolgen, ihn zu suchen. Und Andreas war mit einem anderen zusammen schon bei Jesus gewesen, wo im Hotel oder wo der gewohnt hat, ich weiß ja nicht, und hatte Zeit mit ihm verbracht und hat dann dem Petrus gesagt, komm, ich habe den gefunden. Ne? Und dann bringt er ihn zu Jesus, den Petrus. Und Jesus sieht ihn an. Und das finde ich auch aus der Erinnerung heraus, ne? Das Erlebnis, angesehen zu werden. Jesus sah ihn an und er sagt ihm etwas über sein Leben. Er sagt ihm, wer er ist. Er sagt ihm, du bist jemand. Er sagt ihm, ich weiß, kenne dich, du bist jemand, Gott kennt dich. Du bist nicht nichts, ne? Gott kennt dich. Gott kennt dich und er sagt ihm auch gleich dazu, in diesem Fall sagt er gleich dazu, seine Berufung oder das ist, was in seinem Leben auf ihn zukommen wird, dass er, Petrus war ein wankelmütiger Mann, wissen wir das? Woher weiß ich das, dass Petrus wankelmütig war? Weil alle Männer wankelmütig sind? Nein. Weil man immer von sich selber auf andere schließt? Nein. Petrus war ein wankelmütiger Mann von ich will mit für dich sterben, alleine mit dem Schwert gegen die ganzen Knechte, ne? Kurz vor der Kreuzigung im Garten Gethsemane, ich will für dich sterben und ich werde dich nicht verlassen und so weiter. Und dann nachts in derselben Nacht dreimal erklärt, ich kenne den Jesus nicht. Ne? Wisst ihr? Und anschließend, wankelmütig genug, nochmal zu Jesus zu gehen, als er auftaucht. Ne? Und sich von ihm sagen zu lassen, hast du mich lieb? Dann sagt er, klar, ich hab dich lieb. Und dann kommt diese, wir kennen das aus den anderen Evangelien auch, wo er dann sagt, du weide meine Lämmer und so. Da kommt, also Jesus wusste, wen er vor sich hat und das hat der Petrus zu Beginn der Geschichte, ihrer gemeinsamen Geschichte auch gesagt. Ich weiß, wer du bist, auch wenn du wankelmütig bist. Ich weiß, wer du bist und wer du sein wirst, auch wenn du das selber vielleicht heute noch nicht weißt, wer du bist. Ja, da sind so jetzt ein paar Männer zusammengekommen, ne? Also Petrus und Andreas sind Jesus gefolgt, wollen Jesus folgen. Und dann will Jesus weitergehen nach Galiläa. Am Tag darauf also wollte Jesus nach Galiläa aufbrechen. Und da, im Aufbruch begriffen, als er gerade los wollte, da heißt es, er traf Philippus. Ne? Hier kommt jetzt die anderen, waren also Andreas hatte sich an ihn gewendet, war ihm nachgelaufen. Petrus wurde gebracht von Andreas. Und jetzt handelt Jesus von sich aus und sagt zu Philippus, er fordert ihn auf, komme, folge mir, komm und folge mir. Philippus stammte wie Andreas und Petrus aus Bethsaida. So. Leute, so ähnlich ist das gewesen in der ersten christlichen Gemeinschaft, an der ich Anteil hatte. Die ist so entstanden und so gewachsen, dass Leute genau das gemacht haben, dass sie gesagt haben, also dass sie von Jesus angesprochen wurden, aber auch, dass sie untereinander gesagt haben, ich habe das gefunden. Ich habe Jesus gefunden, ich habe Rettung gefunden. Gut, nun Philippus, hier wird gesagt, er ruft, sagt, komm, folge mir, wird nicht gesagt, was Philippus dazu sagte oder tat, sondern dann sagt, beschreibt hier Johannes, Philippus wiederum traf Nathanael und sagte zu ihm, wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben hat und den die Propheten angekündigt haben. Also Philippus weiß offensichtlich, wie er mit Nathanael reden muss. Er sagt ihm schon mal hier, das ist der Mose, wir haben den gefunden, den Mose angekündigt hat. Das ist wahrscheinlich für den Nathanael ganz wichtig gewesen, denn das war einer, der sich offensichtlich mit der Schrift auskannte, mehr als die anderen noch. Und dann sagt er, den die Propheten angekündigt haben, und er sagt, wer das ist. Jetzt kommt es. Es ist Jesus aus Nazareth, der Sohn Josefs. So, die anderen drei, die waren Jesus begegnet und waren dann auch begeistert von der Begegnung mit Jesus und glaubten an ihn. Und Nathanael, der sagt jetzt hier auf die Aussage, dass der Jesus aus Nazareth ist. Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Fragte Nathanael. Philippus antwortete, komm mit und überzeuge dich selber. Habt ihr schon mal Menschen eingeladen zu Jesus, zur Gemeinde, zu einer Evangelisation im Zelt? Das haben wir ja schon seit 30 Jahren nicht mehr gehabt, aber kennt ihr sowas, dass ihr jemanden gerne einladen möchtet zu Jesus? Wenn es dein Bruder Petrus ist, den du gut kennst, ne? Den man auch schnell begeistern kann und der sich auch für alles interessiert, ne? Wahrscheinlich ADHS, der jedenfalls, den kriegst du ja nochmal eben mit. Aber was ist, wenn du jetzt einen Nathanael hast, als Freund, als Bekannten, also als jemand, wo du sagst, den würde ich doch gerne mal mit zu Jesus nehmen. Vielleicht in die Gemeinde oder vielleicht ja irgendwie zu Jesus. Das muss doch irgendwie gehen. Das ging ja damals hier, ne? Damals ging das. Und das ging damals, 1973, 74, 75 im Jugendkreis in St. Tövede und hier in Diepholz im EC und auch später in den ganzen Jahren. Das ging in dieser Gemeinde, sind, ich will nicht übertreiben, aber einige, viele 10 Leute zum Glauben gekommen und getauft worden. Über die 40 Jahre, die wir bald bestehen, im Februar. So, das ist in der Vergangenheit gegangen, dass man Menschen gesagt hat, komm mit, ich zeig dir Jesus. Ich möchte kurz bei diesem Vers bleiben. Wenn wir das wieder tun wollen, Menschen einladen zu Jesus oder auch in die Gemeinde einladen, das macht Sinn, wenn man sie zu Jesus einladen möchte, dann müssen wir auf eine Antwort gefasst sein, eine völlig berechtigte Antwort übrigens, ne? Dass jemand sagt, wenn du sagst, ja hier, komm doch mal mit in eine Gemeinde, da ist ein Prediger oder ist irgendwie, es gibt schönes Essen und da kannst du Jesus finden, so, dann kann es sein, dass einer sagt, dir eine Antwort gibt und sagt, Essen in der Gemeinde? Was hat ein Essen mit der Gemeinde zu tun? Oder, dass einer sagt, habt ihr auch ein ist euer Pastor auch ordiniert? Ne? Hat er Theologie studiert? Wisst ihr, was ich meine? So bestimmte Fragen, die sind doch berechtigt. Ne? Wieso steht da einer und erzählt uns irgendwas und hat möglicherweise von nichts eine Ahnung? Ne? Weiß gar nicht, was er redet und kennt keine Zusammenhänge oder sonst was und auch sonst vielleicht, weiß vielleicht auch nicht, dass es auf dieser Welt, wie viele Kontinente gibt es? Wie man es nimmt. Es gibt Europa, Asien, Afrika, Australien, Nordamerika, Südamerika.
Das sind sechs. Dann gibt es noch eine, mit Eis bedeckt. Welche ist das? Weiß ich selber nicht. Arktis oder Antarktis? Antarktis, ne? Da wird irgendwann braune Erde sein. Und der, das andere ist, wo ist das? Wo ist der?
Die Arktis wird weg sein.
Die ist unten, ne? Die ist oben, die ist ganz weg. Da können wir dann, können die Kriegsschiffe rumfahren. Und unten bleibt dann ein Kontinent über. So. Solche Dinge zum Beispiel möchte man ja doch, dass jemand, würde manch einer sagen, der ist mir, das ist mir da bei euch zu simpel oder so, da gehe ich nicht hin, ich habe Philosophie studiert, was willst du mir über Gott oder über Jesus erzählen? Und dann der liebe Nathanael sagt völlig zu Recht, das war ein jüdischer Gelehrter, der hat gesagt, aus Nazareth. Was soll denn aus Nazareth schon Gutes kommen? Was ist Nazareth gewesen? Ein elendes Kaff. Wirklich elendes Kaff. Und zwar, wir stellen uns unter einem elenden Kaff, was stellen wir uns vor? Hier haben wir in der Nähe ein elendes Kaff irgendwo. Manche Leute sagen, Diepholz ist ein elendes Kaff. Ich will nach Südamerika. Ist auch berechtigt, weil im Reiseführer, habe ich euch schon öfter gesagt, steht ja drin, in einem Reiseführer über Deutschland steht Diepholz als eine der, zwei Städte stehen da, glaube ich, drin, wo man nicht hinfahren muss. Und eine davon ist Diepholz. Weil da nichts los ist. Bitte? Ja, das ist noch nicht alles, aber ist auch sonst nichts los. Und da versteht man das doch, dass Leute auf die Idee kommen und sagen, da will ich nicht unbedingt für immer bleiben, wenn ich hier schon so, ne? Gut, wir wissen, es kann woanders auch öde sein. Aber Nazareth war ein elendes Kaff und dabei ist die berechtigte Frage, was soll denn da schon großartig aus Nazareth kommen? Wir wissen aber, ne, so im natürlichen Bereich, dass viele berühmte Männer und Frauen, ne, mal abgesehen von dem jetzt hier, ganz abgesehen, viele berühmte Männer und Frauen sind aus irgendwelchen kleinen Käffern gekommen ursprünglich. Ne? Müsst ihr mal so ein bisschen googeln. Das ist nicht so, dass sie alle aus Berlin und München und New York und so gekommen sind, sondern viele sind auch aus so einem, von irgendwo hergekommen. Aber er fragt also völlig zu Recht, wieso ausgerechnet Nazareth, da ist doch nun wirklich das letzte Kaff. Es gibt noch ein Kaff, was noch weniger in Frage kommt in der damaligen Zeit. Welches war das? Bethlehem, ne? Obwohl über Bethlehem war gesagt worden, du kleine Stadt Bethlehem, ne? Wo jeder glaubt, wo du selber glaubst, und Stadt ist wohl zu viel gesagt, wo du selber glaubst, dass von dir, mit dir nichts los ist und alle anderen das glauben, dass du unbedeutend bist, aus dir wird er kommen, der Erlöser Israels, der Messias. So, da haben Nazareth und Bethlehem haben was gemeinsam, beides nicht so das, wo man denkt, okay, da geht jetzt die Post ab. Wir erleben das ja auch so hier auch als Gemeinde und hier als Diepholz, und das kann man ja vielleicht nochmal sagen, wir erleben ja, dass Leute es vorziehen, das ist nicht nur hier in unserer Gemeinde zu spüren, wir erleben es, dass Leute es vorziehen, 60 Kilometer morgens mit dem Auto irgendwo hinzufahren, um einen schönen Gottesdienst zu besichtigen oder zu erleben oder dabei zu sein. Ne? Wisst ihr, ne? Die fahren irgendwie ganz weit weg, weil sie einfach einen schönen Gottesdienst haben möchten, wo die Gruppengröße mindestens so ist, dass man sich auch wohlfühlt. Ne? Das müssen dann so, ab 100 wird das lustig. Ne? Viele Leute fahren gerne nach Bremen oder auch woanders hin zu einem solchen Gottesdienst, weil da ist was los. Was willst du hier schon erwarten, ganz ehrlich? Was willst du in Diepholz erwarten? Was willst du in der Missionsgemeinde erwarten? Ich erlaube mir mal zu sagen, was willst du denn hier in der Baptistengemeinde erwarten? Da mag es etwas lustiger sein als hier. Aber dass das da die Post abgeht und dass es dort geschieht, ne? Was mir bisher nie passiert ist, dass ich selber vielleicht mal geistlich irgendeine Berührung hatte, ne? Außer, dass ich die Texte auswendig kann und so. Dass das nochmal passiert. Dafür fahre ich noch nicht nach Diepholz in die Missionsgemeinde, Leute. Oder? Wenn ich sage, jetzt möchte ich doch noch mal einmal versuchen, ob ich geistlich erweckt werden kann, da fahre ich doch irgendwo hin, wo es eine Lobpreisband gibt mit 7 Leuten, ne? Und 2 Sängerinnen vorne und wo einfach noch, wie heißt das Ding? Wo noch einer Saxophon spielt, ne? Und wo das ganze Ding, wo einem gleich mehr so ist, als wenn der Geist Gottes gegenwärtig wäre. Ich meine, das ist nicht böse und auch nicht abschätzig. Ich sage nur, das ist das, was man erwarten würde. Und er sagt, Nathanael, wo willst du mich einladen nach Diepholz? Zu einem Typen aus Diepholz? Was? Leute, der sagt, komm, wir gehen fahren. Früher gab es die großen in Amerika, die großen Erweckungen immer. Ich habe die nie verstanden, wo die waren, weil das hatte gar keine Folgen, dass es die gegeben hat. Ne? Flughafenerweckung in Toronto, ne? Der Toronto-Segen, kennt das einer von euch? Nee, habt ihr auch nichts verpasst. Weil da sind alle Pfingstler, zu denen wir irgendwie am Rande zählen, völlig ausgeflippt. Die haben gesagt, in Toronto ist die große Erweckung. Und dann sind die da alle hin, dann gab es CDs und Film und alles. Dann sind die da hingeflogen, sind so gesegnet worden im Gottesdienst, dass sie nicht mehr laufen konnten. Die sind umgefallen, hatten wir auch, ne? Sind umgefallen, lagen auf der Erde, haben im Geist geruht und wer weiß was, ich weiß nicht, ob das da war, irgendwelche Tiergeräusche gemacht und so weiter und so fort. Soll alles für irgendwas gut gewesen sein. Ich bin auch gar nicht dagegen. Nur eine Folge im Sinne von, dass Menschen zu Jesus gekommen sind, die kamen ja dann alle zurück, ne? Und dann haben die das hier auch gemacht und passiert auch und versuchten das. Aber es gab nicht das, was wir, ihr habt von der Erweckung gesungen. Ne? Also eine Erweckung ist was anderes. Eine Erweckung ist, wenn ein Mensch, dem das hier passiert, was wir hier bei diesen jungen Männern sehen, das ist eine Erweckung. Die haben gewartet, die wollten was erleben und plötzlich unerwarteterweise in Bethsaida, was übrigens auch nicht das totale Ding ist. Ne? Das hätte vielleicht in Jerusalem passieren sollen. Vielleicht noch Jericho, aber Bethsaida glaube ich nicht, dass das jetzt damals die Stadt war oder das Dorf, wo man sagte, da fahren wir hin, da passieren großartige geistliche Dinge. Nee, aber sie sind dort doch, vielleicht Johannes der Täufer, das war schon einer, da ging man schon mal hin, weil der hat gegen das Establishment gewettert, hat derbe auf den Putz gehauen, das kann schon sein, dass Leute da gerne hingegangen sind. Naja, nur sagt er, aus Nazareth, sagt Nathanael, was soll denn aus Nazareth schon großartig Gutes kommen? Und jetzt, was sagt Philippus? Ja, Nazareth ist zwar klein, aber warum sollte nicht aus einem kleinen Ort auch was Gutes kommen? Könnte doch auch mal sein, dass hier da in Diepholz in der Missionsgemeinde, dass es da auch ganz schön ist. Wie kommst du? Ist doch ungerecht, wenn du jetzt sagst, man kann da nichts erleben. Ist doch ungerecht, Nathanael. Und dann sagt Nathanael, nee, das ist nicht ungerecht, weil ich habe da meine Erfahrung gemacht, kleine Städte und so, da kommt nie was Gutes draus. Dann sagt Philippus, was sagt er? Du bist ein Arschloch, sagt er, mit dir kann man nichts anfangen. Gemein bist du. Ich habe sowas, so einen tollen Typen kennengelernt und du sagst so gemeine Sachen. Das alles passiert gar nicht, ne? Kennt ihr das, Gespräche so enden? Habe ich erlebt im Supermarkt. Jemand, der unsere Gemeinde hier besucht hat, noch nicht lange her. Ich bin im Supermarkt und sehe ich, wie der mit jemandem hält den Einkaufswagen fest und redet mit dieser Person. Ich denke, ne? Und dann höre ich so ein bisschen was. Und dann endet es damit, dass dieser Mensch mit dem Wagen weiterschiebt und dann ruft der andere hinter ihm, du wirst in die Hölle kommen. Ne? Du wirst in die Hölle kommen. So enden dann oft unsere Versuche. War ich auch ein bisschen so drauf. So, mit 13 und 14. Dann unsere Versuche, dass Menschen zu Jesus kommen sollen, enden oft so, dass wir ihnen sagen, wie war das? Willst du nicht mein Bruder sein? Dann schlage ich dir den Schädel ein. Nicht ganz so hart, aber ich sage, weißt du, dann eben nicht. Dann fahr doch zur Hölle, weißt du, wenn du hier, ich habe dir das jetzt gesagt, ne? Und du willst dich dann eben nicht. So, was sagt der Philippus? Philippus scheint irgendwie ein bisschen Verstand gehabt zu haben, ne? Und er sagt einfach zu ihm, was ganz Natürliches, das Beste, ich hoffe, dass wir das wissen und dass wir uns das auch wieder trauen vermehrt. Ja, dann komm mit und überzeug dich doch selber, das kostet dich doch nichts. Die waren ja befreundet, ne? Er hat ja nicht irgendeinen fremden Menschen angesprochen, sondern ich gehe davon aus, dass er mit jemandem geredet hat, den er kennt. Da kannte er den Philippus und wahrscheinlich hat er gesagt, ja, Philippus kannte Nathanael. Wahrscheinlich hat er gesagt, okay, verstehe ich, ne? Weißt du, stell dir vor, du hast einen Freund, der, Karl, aus deiner Ecke, wo du unterwegs warst und bist, wenn du jemanden hast, der einen esoterischen Hintergrund hat, ne? Und bestimmte Erfahrungen als Buddhist vielleicht, ne? Bestimmte Erfahrungen gemacht hat, dem knall ich doch nicht einfach von Latz. Übrigens, ich habe jetzt den Jesus, den Retter, den Messias, den Erlöser gefunden. Dann sagt er, naja, ich sehe Gott eigentlich mehr als eine Kraft. Ne? So, was sagst du denn dann zu dem, Karl? Ja, du blöder Hund, dann bleib doch bei deinem scheiß Buddhismus. Sagst du das? Nein! Sondern du sagst, ja, ich erlebe was anderes. Ne? Ich erlebe Gott als Person, ich erlebe Jesus als Person und du versuchst, die Person vielleicht sogar mit reinzunehmen in ein Gebet oder so, versuchst, ihn in die Gegenwart Gottes zu bringen. Wenn Gott eine Person ist, jetzt kommt es ja, und wenn Jesus der Sohn Gottes ist, dann ist doch Philippus ganz entspannt, wenn er sagt, ja, dann komm doch mit, guck doch selber. Denn Philippus hatte etwas erlebt, ihm war der Sohn Gottes begegnet. Und dann sagt er, komm mit. Haben wir früher auch so gemacht. Könnt ihr euch erinnern? Leute eingeladen, in dem Wissen, dass wir überhaupt die nicht überzeugen können mit etwas. Du kannst niemanden überzeugen davon, von all dem, was wir glauben, kannst du einen Menschen nicht über den Verstand überzeugen, sondern Paulus sagt an einer dieser Stelle, als er das Wort vom Kreuz nennt, er sagt, ich predige das Wort vom Kreuz und nichts anderes. Was sagt er da? Das ist eine Torheit, sagt er als erstes. Was ist denn eine Torheit? Völliger Quatsch, ne? Eine Dummheit, das ist völliger Quatsch. Für die Menschen, die verloren gehen, für die Masse der Menschen in dieser Welt, ist das Wort von einem gekreuzigten Gottessohn eine völlige Torheit. Und über den Verstand, das mag eine Ausnahme geben, aber dass ich über den Verstand auf diese Idee komme, ne? Dass ich an Jesus glaube, überhaupt für Wahrheiten, Glauben im Sinne von für Wahrheiten, ist schon sehr unwahrscheinlich. Und dann, deswegen macht Philippus hier das, was Erfolg verspricht, nämlich den Menschen zu Jesus zu bringen und ihm Jesus anzuvertrauen und dann zu sagen, ja Jesus, dann mach mal, was du bei mir gemacht hast, das kannst du auch bei Nathanael. So, Philippus war in die Nachfolge gerufen worden, indem Jesus, der war reif, ne? Jesus hat einfach gesagt, folge mir. Da ist Philippus hinterher. Nathanael muss erstmal von Philippus eingeladen werden und sagen, guck doch mal, guck's dir doch an. Wenn du es nicht glaubst, musst du ja nicht glauben, aber überzeug dich selber. Und dann, Nathanael ist ein anderer Typ, aber oh Wunder, Jesus wird offensichtlich damit fertig. Ne? Die ersten drei waren leicht zu haben, hätte ich was gesagt. Und jetzt schleppt der Philippus den Nathanael an. Und Nathanael ist jetzt nicht so leichtgläubig, sag ich mal böse, sondern Nathanael ist jemand, der sich ein bisschen in der Bibel auskennt. In der Schrift heißt es da. Und jetzt kommt er an und von Weitem sagt Jesus zu ihm, so ähnlich wie er auch zu Petrus direkt was gesagt hat, er sagt ihm etwas, sagt ihm, wer er ist. Er sagt ihm, da kommt ein wahrer Israelit, ein Mann ohne Falschheit. Und dann fragt Nathanael ihn, woher kennst du mich? Und dann sagt Jesus ihm etwas, was für Nathanael ganz wichtig war. Für uns vielleicht nicht, ne? Aber für Nathanael ganz fürchterlich wichtig. Und Jesus weiß, wen er vor sich hat. Jesus kann jeden Menschen, so wie er uns, unterschiedlich angesprochen. Renate, ich glaube nicht, dass dich das begeistert hätte früher, was mich begeistert hat, ne? Weißt du, so. Ne? So, aber Jesus hat es doch fertig gekriegt, jeden von uns, ne? Und nicht nur die hier sitzen, jeden einzelnen Menschen dort abzuholen, dem zu begegnen als der er ist. Er begegnet Petrus in angemessener Weise und er begegnet auch dem Nathanael in angemessener Weise. Wollen wir erneut glauben, dass wenn wir Menschen mit in unsere Gemeinschaft nehmen, die wir, jeder von uns, die wir haben mit Jesus, wollen wir glauben, dass Menschen in dieser Gemeinschaft, in der wir mit Jesus leben, dass Menschen dort Jesus begegnen und dass Jesus in der Lage ist, ich höre gleich auf, dass Jesus in der Lage ist, diese Menschen anzusprechen. Das ist ganz wichtig, dass wir das wieder neu für möglich halten. Dass wir es wieder neu für möglich halten und sagen, komm mit, überzeuge dich selber. Und dann sagt Jesus ihm, diesem Nathanael, Jesus macht das dann. Der wusste über ihn Bescheid. Er sagt, kommt ein Israelit ohne Falschheit. Da sagt Nathanael, woher kennst du mich? Sagt Jesus, bevor Philippus dich rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Und dann, das war alles. Dann sagt Nathanael, der vorher sehr kritisch war, fragt nicht mehr nach Nazareth und Bethlehem und sonst was, kann man sich später mit beschäftigen. Er sagt, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Weil Jesus zu ihm gesagt hat, ich habe dich unter dem Feigenbaum gesehen. Dann sagt Jesus völlig zu Recht, na, 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 sagt er. Glaubst du das jetzt, weil ich, glaubst du, also das haut dich so vom Hocker, glaubst du deshalb jetzt, nur weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah? Und dann sagt er, du wirst noch viel größere Dinge erleben. Könnt ihr euch an die Jahreslosung erinnern? Ich weiß nicht mehr genau, wo sie stand. Du bist ein Gott, der mich sieht. Hm? Bitte? Renate? Hat einer was gesagt? Ja, oh ja, die hebräische Fraktion. Mir 1000 Theologiestudierte sitzen da und sagen nichts. Ja, ist gut. Nein, ihr könnt die Jahreslosung, habt ihr es in Erinnerung? Vor kurzem. Du bist ein Gott, der mich sieht. Guck mal einer ins Handy. Ob es die gibt, bitte. Dieses Jahr ist die. Ja, siehst du, ich bin schon wieder, ich bin weiter schon. Ich muss schnell fertig werden. Ich weiß nicht, wie alt ich werde. Ich war viel. Ja, muss vor vielen Jahren. Kann vor vielen Jahren gewesen sein. Ich bin seit ungefähr 50 Jahren, ne, bin ich in Gemeinde. Das heißt, es kann sein, dass ich die schon dreimal erlebt habe, die Jahreslosung. Aber die gibt es jedenfalls, diesen Vers. Vielleicht guckt einer, wo das steht. Danke, du bist ein Gott, der mich sieht. Und als Jesus zu ihm sagt, ich habe dich unterm Feigenbaum gesehen. Wisst ihr, was Nathanael wollte? Er wollte von Gott gesehen werden. Ne? Nathanael hatte den Wunsch, den alle Menschen haben. Ich möchte gesehen werden. Ich bin Teil einer riesigen Masse. Das ist ja heute noch viel schlimmer geworden. 8 Milliarden Menschen. 84 Millionen in Deutschland oder haben wir noch mehr mittlerweile? Innerhalb weniger Jahre, als Lisa zur Schule gekommen ist, habe ich ihr noch in der Grundschule beigebracht. Knappe 82 Millionen, ne? In Deutschland. Jetzt sind wir über 84, ist das richtig, was ich sage? 86 sind wir schon, ne? Ist das so? Das waren damals, sie hat noch gelernt, 82 oder vielleicht etwas drüber Millionen. So, und jetzt haben wir, die ist jetzt 14 und wir haben in Deutschland und der Laden ist voll. Ne? Ich fühle mich manchmal fremd, wenn ich durch den Supermarkt gehe. Ne? Unter anderem auch deshalb, weil ich nichts verstehe. So, das liegt aber an mir. Ich kann nicht genug Sprachen. Ne? So, wir möchten doch gesehen werden. Wisst ihr, warum Menschen sich verlieben zum Beispiel in unmögliche Leute? Weil irgendwer sie gesehen hat. Sie stellen fest, ich bin gesehen worden in meiner Schönheit. Das Lied, was sie aus Dame Horst, ist sie, glaube ich, gesungen hat. Lisa, wie heißt das Lied? Mit der Schönheit. Sarah Connor, du weißt Bescheid, Mädchen. Wie schön du bist. Kennt ihr das? Ich verstehe das nicht ganz, wer da für wen singt und so, aber offensichtlich tut das Menschen gut, wenn man ihnen sagt, du bist eine, oder wenn einer zu, früher durftest du ja zu einem Mädchen noch sagen, oder vielleicht sogar zu einer jungen Frau, wenn du alt warst, konntest du noch sowas sagen, na, du bist ja eine Süße oder so, heute kommst du ins Gefängnis, ne, wisst ihr, so. Weil das darf man nicht mehr. Aber eigentlich ist es doch schön, oder früher, das jetzt werde ich mal ganz böse, ich fand das nie gut, aber früher haben mal Bauarbeiter hinter jungen Frauen hinterher gepfiffen. Jetzt gar nicht so obszön oder so, einfach mal so gepfiffen. Ne? Ich dachte früher immer, das wäre so gemeint, dass sie sagen wollte, hey, du bist aber eine ganz tolle, so, ne? Wisst ihr? So, das wollte ich gerade sagen. Ich kann mich daran erinnern, dass meine älteste Schwester und noch ein paar andere immer mit dem Kofferradio von Oma und ihre Freundin mit dem Kofferradio von Oma so durchs Dorf gegangen sind. Warum? Weil sie gesehen werden wollten. Ist doch ganz ist natürlich, ich möchte gesehen werden, ich mache mir die Haare schön, ich, ne? Also ich nicht, aber viele Menschen machen sich die Haare schön, ne? Um gesehen zu werden. Wir alle sind so gemacht, weil wir wollen gesehen werden von einem Gegenüber, idealerweise von einem Partnerin. So, für die Zukunft möchten wir gesehen werden und verstanden als die wir sind. Und wir möchten natürlich von Gott, wenn es den Gott denn gibt, ne, dann hallo, hallo, hier, ich möchte von dir gesehen werden. Und diese, das haut den Nathanael auf den Schuhen, ne? Dass Jesus ihm sagt, ich habe dich unter dem Feigenbaum gesehen, ich habe dich gesehen, ich bin der Gott, der dich sieht. Und Vielleicht habt ihr die Erfahrung in eurem Leben gemacht, dass ihr, vielleicht habt ihr es gehabt, ist einem das gar nicht so bewusst gewesen, was das ist, aber das Erleben, dass Gott mich im Blick hat, dass er mich sieht und an mir interessiert ist, wenn, das ist das, was Menschen benötigen, was Menschen brauchen. Menschen brauchen es, dass Jesus selber, dass Gott selber ihnen sagt, ich sehe dich. Wisst ihr, das habe ich erlebt, nachdem ich 10 Jahre nicht so mit Jesus gelebt habe. Und deswegen kann ich mich so gut daran erinnern, wie das war, als ich plötzlich verstanden habe in diesem Gottesdienst in Vechta, dass Gott mich gesehen hat die ganze Zeit. Ne? Und er zu mir spricht und sagt, ich sehe dich. Ne? Ich sehe dich immer noch, du bist immer noch da. Ich bin immer noch da, ich sehe dich, Ulrich. Und dann mir im Grunde gesagt hat, komm, so wie er hier bei Petrus gesagt hat, du bist ein Felsen, und bei Nathanael gesagt hat, ich kenne dich, ich weiß, dass du ein ganz anständiger Kerl bist. Ne? So hat er auch zu mir was gesagt. Hat er dir was gesagt mal in deinem Leben? Gott dir mal was gesagt? Wenn nicht, dann bitte doch nochmal darum, dass er dir was sagt, wie er dich sieht. So. Und mir hat das gut getan zu verstehen, dass Gott mich als jemanden sieht, ne, der in Anführungsstrichen auserwählt ist, nicht ein ganz großer Held zu sein, versteht ihr nicht so? Lieber nicht. Das ist nämlich sehr anstrengend. Sehr anstrengend. Nein, der mir gesagt hat, ey, du bist von mir auserwählt gewesen, als du 13, 14 Jahre alt warst, habe ich dir gesagt, ich sehe dich. Und jetzt, wo du damals war ich 40, jetzt ist es genau so, ich sehe dich, du warst auserwählt, du wirst wieder auserwählt sein. Und das möchte ich heute Morgen euch sagen. Wenn du Jesus jemals erlebt hast, als deinen Erlöser und Retter, dann sage ich dir, du warst auserwählt. Bist auserwählt worden und du wirst auch in Zukunft erwählt sein. Du bist erwählt. Und wenn er dir noch etwas gesagt hat damals, was deine Berufung ist, gestern habe ich, wie heißt sie, die Amerikanerin, Joyce Meyers geguckt, ich wollte gar nicht, ich schalte immer rüber. Ne? So, und dann, ich mag die schon, aber ich höre nicht gern Predigten, ich predige gerne selber. Und deswegen, ich sage, du musst dir auch mal jemand anhören, noch so, nicht immer nur hier in der Missionsgemeinde. Und dann hat die ein paar Sachen gesagt, wo ich dachte, was willst du von mir? Ne? Verstehst du? Kennt ihr das? Die sagt ein paar Sachen, ich denke, ich möchte nicht immer persönlich angesprochen werden. Wahrscheinlich werde ich abgehört und beobachtet. Ne? Wieso sagt die solche Sachen zu mir? Ne? Wo ich verstanden habe, oder warum schreibt mir einer meiner Mieter, du hast eine Verantwortung, der du nicht gerecht wirst. Er meinte sein tropfendes Dachfenster. Ne? Aber ich habe das gelesen, habe gedacht, mein lieber Junge, ja, das ist wichtig, dein Dachfenster, aber mir ist schlagartig klar geworden, dass ich noch ganz andere Verantwortung habe, wisst ihr? Weißt du das, dass du Verantwortung hast? Nicht nur für ein tropfendes Dachfenster, sondern für das, was Gott dir gegeben hat. So, das, was Gott dir gegeben hat. Und weil das so ist, dass Gott uns etwas gegeben hat, glaube ich sehr wohl, dass in Diepholz etwas, was hat er gefragt? Was soll schon aus Nazareth Gutes kommen? Ich glaube, dass in Diepholz etwas Gutes geschehen kann. Ne? Besser, als es bisher war. Weil hier Menschen sind, hier bei uns und auch außerhalb, in anderen Gemeinden und vielleicht die sich noch gar nicht bekehrt haben, weil es Menschen gibt, die, mit denen Gott etwas tun möchte in dieser Stadt. Ich lade euch dazu ein, erinnert euch daran, dass ihr berufen wart. Ich sage euch, ihr seid berufen, also erwählt und berufen. Und erinnert euch an das, was Gott euch gesagt hat, was er von euch möchte. Und das könnt ihr jederzeit und sofort hier in Diepholz tun. Dafür müsst ihr nicht nach Nazareth oder auch nicht nach Toronto. Amen. So, weiter geht's.